Menschenrechtslage in Algerien, ich bin Mitglied von Amnesty International, nur im Überblick. Die Rechte auf Meinungs- und Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit wurden eingeschränkt, Versammlungen aufgelöst, Menschenrechtsverteidiger schikaniert, Jahr für Jahr Frauen diskriminiert, und zwar von staatlichen Einheiten diskriminiert, Todesurteile verhängt, übrigens nicht vollzogen, Migranten, Flüchtlinge diskriminiert, misshandelt, willkürlich ausgewiesen. Das ist das Hauptempfängerland deutscher Kriegswaffen im Moment. Es ist keine christliche Politik, es ist keine soziale Politik. Wieder so ein Gerät. Und jetzt kommen wir uns schon mal einen Schritt näher dem, was wir sagen, warum müssen wir nicht nur Deutschland im Auge haben, sondern den internationalen Waffenmarkt. Dieses Gerät ist ein Kampfflugzeug des Typs Eurofighter Typhoon. Typhoon ist die Exportversion. Wird geliefert an Saudi-Arabien, aber nicht direkt von Deutschland aus, wird geliefert an Großbritannien. Das Rumpfmittelteil wird in Augsburg hergestellt, von Premium Aerotech, wird geliefert nach Großbritannien. Die sogenannten Lenkflugkörper, Sidewinder, wird im BGT Deal Defense am Bodensee hergestellt, geliefert nach Großbritannien. Die Bordkanone bzw. Bordcomputer-Navigationsgeräte werden in meiner Heimatstadt hergestellt, in Freiburg, von Northrop Grumman Litte, geliefert nach Großbritannien. Die Bordkanone wird hergestellt von Mauser in Oberndorf, heute Rheinmetall, geliefert nach Großbritannien. Dort findet die Endmontage in Worten statt und dann wird exportiert nach Saudi-Arabien. In unserer Statistik ist das ein Export an den befreundeten NATO-Staat Großbritannien. Wir wissen aber, dass 72, eine wahnsinnshohe Zahl dieser Eurofighter, geliefert werden nach Saudi-Arabien, obwohl man weiß, dass das im Moment eine See-, Land- und Luftblockade ist. Und Saudi-Arabien den Jemen abschottet, mit anderen 8 Staaten zusammen, dass dort Hunderte, um nicht zu sagen Tausende Menschen bereits gestorben sind durch den Export und Einsatz deutscher Kriegswaffen, hat die Bundesregierung jetzt topaktuell genehmigt, die Lieferung von 8 Patrouillenbooten der Lürzenwerft, Sitz in Bremen, an Saudi-Arabien. Hergestellt wird unter anderem in der Peenewerft, in Mecklenburg-Vorpommern. Liebe Freunde, das ist das, was ich als Beihilfe zum Mord bezeichne. Weil man in ein Kriegsgebiet liefert. Oder einen Staat, der Krieg führt und diese Kriegswaffen einsetzt im Kriegsgebiet. Weil diese Blockade da ist, dass Medikamente nicht rein dürfen in den Jemen, dass Lebensmittel nicht rein dürfen in den Jemen. Und Menschen, allen voran Kinder, dort elendig verrecken. Entschuldigung, dass ich es auch deutlich ausdrücke. Und diese Sprache. Die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien gleicht der in Algerien, ist aber an 2 Punkten noch verschärft. Erstens, hier geht es noch um die Auseinandersetzung von Schiiten und Sunniten. Sunniten haben die Macht, Schiiten werden unterdrückt. Von Saudi-Arabien aus werden 4 befreundete Organisationen versorgt. Das ist der Islamische Staat im Norden des Irak, das Boko Haram in Nigeria, das ist Al-Qaida und Taliban in Pakistan und Afghanistan. Das sind die schlimmsten Terrororganisationen der Welt, eng kooperierend mit dem Herrscherhaus in Riad. Für uns ist es ein befreundeter Staat, war über Jahre hinweg die Nummer 1 der Empfängerländer deutscher Kriegswaffen, immer unter den Top 5 und im Moment auf Platz 3. Ich spreche bitte niemand von einer friedens- oder menschenrechtsorientierten Politik der Bundesregierung. Das haben wir schon gesagt, Saudi-Arabien, die Militärallianz. Noch ein Unterschied zu Algerien. In Saudi-Arabien wird öffentlich exekutiert. Im Durchschnitt etwa 150 Menschen im Jahr, man könnte sagen alle 2 Tage ein Mensch, in der Regel öffentlich. Und ein Grund für eine öffentliche Exekution ist die Konversion, die Überführung vom Islam ins Christentum. Wenn da ein Mensch hinsteht und sagt, ich war Muslim vorher, ich bin jetzt Christ, wird er öffentlich exekutiert. Und eine christliche Regierung, nämlich die deutsche Bundesregierung, liefert die Waffen. Also falls ihr habt doch so einen Abgeordneten der CDU hier, der das C im Namen trägt. Egal in welchem Saal der Stadt Köln, ladet ihn ein, mit mir eine Podiumsdiskussion zu machen. Wir haben ein einziges Thema. Die jahrzehntewährende Belieferung muslimischer Terrorstaaten und die Christenverfolgung im Land. Belieferung durch deutsche Kriegswaffen. Macht einen Termin aus, egal wann ich komme. Egal zu welcher Uhrzeit, egal welchen Ort in Köln, ich komme. Und wir laden breit ein. Und dann diskutieren wir über dieses C in Politik Verständnis der CDU. Hier ist wieder so ein Beispiel dafür. Also Januar 2017, Patrouillenboote nach Saudi-Arabien, Lürsenwerft, das haben wir gerade gesehen. Entschieden wird im Bundessicherheitsrat, Kanzleramt, wenn der Teufel sich in Deutschland einen Sitz suchen würde, eine Stelle, wo er hausieren würde, er würde das Bundeskanzleramt wählen. Da sitzen 9 Personen, die Kanzlerin und 8 Minister, und sie entscheiden über die folgenschwersten außenwirtschaftlichen, wirtschaftspolitischen, militärpolitischen Entscheidungen in Deutschland. Keine andere Form der Regierungspolitik erzeugt so viel Tote wie der Waffenhandel. Frau Merkel, hier noch Steinmeier, Frau von der Leyen ist immer noch Verteidigungsministerin und so weiter. Es sind viele Schreiberlinge dabei, 9 Leute entscheiden. Was man in Deutschland sagen darf, ist Tucholsky-Urteil, Soldaten sind Mörder. Was man nicht sagen darf, Oberst Klein ist ein Mörder, weil er auf dem Gewissen hat, den Tod von 120 Menschen durch die Bombardierung in Afghanistan eines Tanklastzuges, Kunduz-Massaker. Die Amerikaner haben gewarnt, denn sie haben gesagt, wir wollen nicht bombardieren. Sie mussten es ausführen, weil Klein hatte die Befehlsgewalt und hat 2-mal angeordnet, dass die Amerikaner bombardieren, und dann haben sie bombardiert. Die Amerikaner haben gesagt, aufgepasst, das sind nicht nur Terroristen. Und es hat sich auch herausgestellt, dass von 120 Toten die meisten Kinder und Jugendliche waren, die Kanister hatten und aber diesen Tanklaster Benzin abholen wollten. Was passierte mit Oberst Klein danach? Er wurde befördert, das Verfahren gegen ihn wurde eingestellt. Was man in Deutschland nicht sagen darf, ist, ich nenne eine Person, die ich bezichtige der Beihilfe des Mordes. Was man sagen darf, ist, es sitzt eine Regierung im Amt, die leistet Beihilfe zum Mord. Ich glaube, da könnte man den Prozess noch gewinnen. Ich sage trotzdem, der Bundessicherheitsrat unter Führung von Frau Merkel leistet Beihilfe zum Mord. Kann gut sein, dass er mich in Zukunft in einem Gebäude mal besuchen müsst, wo so Gitterstäbe draußen sind. Ist da was? Man kann Leute einsperren, aber kann nicht die Wahrheit einsperren. Und ich werde die Wahrheit auch vor Gericht belegen, weil ich habe alle Entscheidungen des Bundessicherheitsrats seit 2002 und ich kann belegen, welche kriegführenden Staaten mit Genehmigung des Bundessicherheitsrats beliefert wurden von 2002 bis 2018. Und das werden wir vor Gericht durchfechten. Und wir gehen durch alle Instanzen. Und mag sein, dass sie mich am Schluss verurteilen. Die Wahrheit werden sie nicht töten können. Deswegen schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Das wird spannend. Bei der Anstalt, mein Rechtsanwalt hat hinterher sofort gesagt, du weißt, was du gesagt hast. Du hast nicht nur gesagt, das ist Beihilfe zum Mord. Du hast gesagt, der Bundessicherheitsrat unter Führung von Frau Merkel leistet Beihilfe zum Mord. Und ich habe gesagt, Holger, ich habe das gewusst, was ich sage, und ich stehe dazu. Ich habe es vorher gesagt und ich wiederhole es bei jedem Vortrag. Mal schauen, was passiert. Man hat dann, habe ich mich erkundigt, 3-mal eine halbe Stunde pro Monat Besuchzeit, dass man Bus kommt aus Köln. So, ihr Lieben, das ist eine Statistik des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes. 63% der Kriegstoten sind Gewehrtote. 19 von 20 Menschen sterben durch den Einsatz von Kleinwaffen. Die Nummer 2 auf dem Weltwaffenmarkt ist dieses Gewehr. Die Nummer 1 ist die Kalaschnikow. Man kann nur schätzen. Man schätzt zwischen 100 und 120 Millionen Kalaschnikows im Umlauf auf dem Globus. Von Schlachtfeld zu Schlachtfeld marodieren. Die Nummer 2 ist weit hinten dran, das ist das G3-Gewehr von Elmar Koch. Man schätzt 15 Millionen. Wenn ich berechnet habe, wie viele Opfer umgebracht wurden durch den Einsatz von Heckler- und Koch-Waffen, muss ich mich auf Schätzungen und auf Aussagen von Militärs berufen, die sehr zweifelhaft sind. Memo, es gibt diese Kriegsbilanz der türkischen Armee von diesem Krieg, kennst du, 1985 bis 1999, die sagt, ungefähr 40.000 Menschen sind gestorben, ungefähr 35.000 Kurdinnen und Kurden darunter. Und ich habe undercover mit Soldaten gesprochen in Diyarbakir, die mir gesagt haben, die Zahlen schwanken zwischen 80% und 90% der Kurdinnen und Kurden, die wir erschossen haben mit G3 und MP5 von Heckler. Die Massenvernichtungswaffe im Krieg der türkischen Armee gegen Kurden war und ist das G3-Gewehr, die MP5 von Heckler und Koch, die AK-33 von Heckler und Koch, auch ein Sturmgewehr eingesetzt. Ein einziges Bild von Hunderten von Bildern, die ich euch zeigen könnte, über die Opfer, das sind Kurdinnen und Kurden, die umgebracht wurden von der türkischen Armee. Ich erspare euch weitere Bilder, um euch nicht zu nah ranzuführen an diese Situation. Ich will euch aber sagen, es ist keine Spaßveranstaltung. über Waffenhandel zu sprechen. Es ist keine Spaßveranstaltung, in solche Länder zu reisen, um mit Opfern zu sprechen. Es ist allerdings sehr leicht, Opfer zu finden, anders als ich ursprünglich dachte. Du musst nur irgendwo in Kurdistan, im Taurusgebirge, auf einem Dorfplatz stehen, hast du eben Freunde dabei von Gewerkschaften, von Menschenrechtsorganisationen, von Flüchtlingsorganisationen. Und du zeigst die Bilder. M16 der Amerikaner, Kalaschnikow der Russen, G3 der Deutschen, FNFAL der Belgier und Uzi der Israelis. Und in diesem Bereich der Erde, in Türkisch-Kurdistan, geht der Finger fast immer aufs G3-Gewehr. Mit diesem Gewehr sind meine beiden Kinder erschossen worden. Ja, und dann kannst du in die Geschichten eintreten. Und die Leute sind fast sauer, weil du dann sagst, so, jetzt haben wir 3 Stunden gesprochen und ich muss jetzt gehen, ich muss weiterziehen. Ja? Weil sie sagen, jetzt einmal ist ein Deutscher da. Jetzt geht er wieder. Ja? Geh doch mit mir auf den Friedhof. Ja? Besuche meinen Angehörigen, der Kopfschuss gekriegt hat, aber überlebt hat. Ja? Und. Ist gar nicht möglich. Man könnte sein Leben damit zubringen. Er zum Beispiel, Mohammed in Hargeisa im Norden Somalias, hat einen Kopfschuss gekriegt beim Massaker mit G3-Gewehren. Er hat überlebt. Das ist ganz spannend, die Erkenntnis. Wenn ich sage, bis zum heutigen Tage sind mehr als 2 Millionen Menschen getötet worden durch den Einsatz von Heckler-Koch-Waffen, muss ich ergänzen, ich schätze, 6 bis 7 Millionen Menschen haben den Beschuss überlebt. Da fehlen halt Beine, Arme, die haben Frakturen, die haben Munitionsreste im Körper, aber sie überleben. Auch er hat überlebt, einen Kopfschuss, die Kugel ging durch, G3-Gewehr, aber er ist debil, der wird nie wieder einen Satz sagen können. Aber der Körper lebt. Und das war so die Erkenntnis von diesen Reisen in diese Staaten, zu sagen, die meisten Menschen erstaunlicherweise überleben, den Schuss mit Kleinwaffen, 2 Millionen ist keine hohe Zahl, wenn man sagt, 15 Millionen dieser Waffen sind im Umlauf weltweit. Der für mich tödlichste Beschluss im Bundessicherheitsrat und vielleicht auch dieses noch jungen 21. Jahrhunderts ist getroffen worden von Frank-Walter Steinmeier und Frau Merkel. Nämlich der Beschluss, die Firma MIC in Saudi-Arabien, die Staatsfirma MIC, Jahrzehnte vorher schon das G3 bekommen hat als Lizenz, also 10.000 und nicht zu sagen 100.000 von G3 hergestellt hat in Saudi-Arabien, bis an die Zähne hochgerüstet mit Heckler-Koch-Waffen, jetzt auch das G36 Sturmgewehr zu genehmigen im Jahr 2008. Seitdem verfügt Saudi-Arabien, dieser Terrorstaat, für mich der zweitschlimmste nach Nordkorea, weltweit, über das G36-Gewehr von Heckler-Koch. Ein Sturmgewehr, wenn man so will, eine der präzisesten Tötungsmaschinen der Welt, außer, jetzt kommt die Ausnahme, unter Hitzeeinfluss. Ja, nachher noch was für Diskussion, da gibt es tatsächlich Schussfeldabweichung. Kanzlerreisen, auch Ministerreisen, hier in einem Land, wo Frauen fast keine Rechte haben, Saudi-Arabien. Aber sie wird hofiert, weil sie hat die Manager der Rüstungsindustrie dabei. Und dann werden die Verträge vorab geschlossen in Saudi-Arabien. So, das ist jetzt das, was ich vorhin gesagt habe. Sonstige Länder, Drittländer dürfen Exporte nicht genehmigt werden, nicht genehmigt, es sei denn, dass im Einzelfall besondere außen- oder sicherheitspolitische Interessen ausnahmsweise dafür sprechen. Ich habe es euch gesagt, 2016 54% aktueller Wert, ist sogar gesteigert worden auf 60%. Da, wo es am meisten knallt, da, wo die meisten Toten sind, Verstümmelten und Verkrüppelten, ist der Wert der Ausfuhren weiter gesteigert worden von der Großen Koalition. Damals wie heute. Alle Bundesregierungen bis zum Jahr 2015 haben schwerste Menschenrechtsverletzungen durch Waffenexportgenehmigungen zu verantworten. Sie haben aber eines nicht getan. Eines nicht. Sie haben Waffenexporte nicht genehmigt an kriegführende Staaten, wo ein Waffenembargo der Vereinten Nationen galt und gilt. Also bis dahin muss ich sagen, kann man sagen, es gab noch eine einzige Hürde. Die Vereinten Nationen mit einem Waffenembargo. Diese Hürde ist jetzt auch genommen durch die letzte große Koalition unter Führung von Frau Merkel und Sigmar Gabriel, weil man die Peschmerga im Norden des Irak beliefert hat mit Kriegswaffen. Begründung, sie hätten Christen und Jesiden gerettet. Das ist eine spannende Theorie, weil sie stimmt nicht. Wenn du mit Expertinnen und Experten sprichst, dann sagen sie, die PKK haben die Christen und Jesiden gerettet. Nur die PKK ist eine Terrororganisation nach deutschem und europäischem Recht, kannst du nicht machen. Also hat man in der deutschen Definition eine neue, naja, Verklausulierung gefunden. Man hat dann plötzlich gesagt, es gibt liebe Kurden, böse Kurden. Die lieben Kurden sind die Peschmerga und die bösen Kurden sind die PKK. Die Peschmerga können wir beliefern. Das ist Rechtsbruch. Grundgesetz verletzt, weil man Völkerrecht verletzt. Man darf nicht Kriegswaffen liefern an ein Land, wo ein Waffenembargo der Vereinten Nationen herrscht. Und bis heute ungebrochen herrscht im Irak ein Waffenembargo der Vereinten Nationen. Das heißt, die letzte große Koalition hat auch die letzte Hürde genommen, die überhaupt zu nehmen war. Was passiert mit Waffen, die man liefert? Das wäre ein eigenes abendfüllendes Thema, 2 Stunden aus dem Stand heraus. Durch meine Reisen rund um den Globus könnte ich es Ihnen erzählen, aber ich sage es Ihnen an einem einzigen Beispiel. Waffen wandern. Waffen bleiben nie da, wo sie sie hinliefern. Weil Waffen suchen sich ihre Kriegsschauplätze, sie suchen sich ihre Schützen. Und es gibt ein einziges Gesetz auf dem Weltwaffenmarkt. Das heißt, wer zahlt am meisten? Wenn Sie Waffen liefern an die Peschmerga, dann wandern auch diese Waffen. Hier auf dem Waffenmarkt in Erbil und Kirkuk werden G3-Gewehre verkauft, und zwar die G3-Gewehre, die aus dem Bestand der Bundeswehr mit Genehmigung der Bundesregierung völkerrechtswidrig in den Norden des Irak geliefert wurden. Wohin wandern sie? Also hier haben wir die G3. Übrigens, wenn man hier reinschaut, das ist Nahaufnahme, da waren Journalisten da, die haben auch die Nahaufnahmen rumgeschickt, da sieht man eingestanzt BW für Bundeswehr. Der Rest ist Kalaschnikow, wie immer Kalaschnikow. Wohin wandern sie? In die Hände der schlimmsten Terrororganisation der Welt. Der Islamische Staat mordet mit deutschen Waffen. Der Islamische Staat mordet Deutsch. Er mordet mit Waffen aus 28 Staaten. G3, MG36, Kecklein-Koch, MG3, Rheinmetall, Düsseldorf, nicht zu vergessen. Scharfschützengewehre von Karl-Walter in Ulm, Pistolen Karl-Walter in Ulm. Milan-Raketen, MBDA, das sehen wir dann auch gleich wieder bei der Airbus-Gruppe, nämlich Hot-Lenkflugkörper. Der Islamische Staat hat auch eine Pressekonferenz gegeben, hat dann gleich mal gesagt, hier, Panzerabwehrwaffe in Deutsch steht da drauf. Ne? Wir schießen Deutsch. Blanker Zynismus. Was passiert, wenn man Waffen liefert? Egal, ob es die Franzosen, die Briten, die Engländer, die Russen, die Amerikaner sind, wenn sie Waffen an Diktatoren, an repressive, autokratische, undemokratische Regime liefern, die die eigene Bevölkerung unterdrücken, dann werden die Waffen eingesetzt. Wenn man nach Kurdistan geht, da steht ab und zu mitten im Dorf so ein Kampfpanzer. Ja? Der heißt, wir haben die Macht. Das ist aber nur der Beginn, weil dann kommen die Soldaten mit den Gewehren, Hecklerkoch, und gehen in die Häuser rein und dann wird geräumt und geschossen und gemordet. Und irgendwann sagen die Menschen, ich halte es nicht mehr aus. Und dann fliehen sie, über 1 Million Kurdinnen und Kurden sind nach Mitteleuropa geflohen, viele von ihnen nach Deutschland. Ich muss diese Reise nicht mehr machen. Gießen und wie die Orte alle heißen. Ich muss eigentlich nur zu den Kurdinnen und Kurden hier gehen, zu euch und mit euch sprechen und ihr sagt die gleichen Geschichten, die ich in der Türkei gehört habe, also im Südosten der Türkei. Es ist heute nicht Top-Thema und das nur ganz kurz, deswegen, wenn die Menschen fliehen, wählen sie verschiedene Wege. Die eine ist die Balkanroute, wurde aber weitgehend nicht gemacht. Also zwingt man die Flüchtenden aufs Mittelmeer. Geografisch gesprochen ist das Mittelmeer ein sehr bewegtes Meer. Es ist ein Binnenmeer mit einer Öffnung bei Gibraltar. Es ist bis zu 4 Kilometer tief. Es ist richtig tief. Es hat sehr starke Meeresströmungen. Und gerade jetzt im Frühling und auch im Herbst ist es nun überhaupt nicht zu empfehlen, mit so kleinen Klitschen zu versuchen, übers Mittelmeer zu kommen, weil die Boote kentern. Wenn ihr diesen Vortrag haltet, gemeinsam mit Vertretern der Flüchtlingsbewegung, der Asylbewegung oder vor Menschen der Flüchtlingsbewegung, dann sagen sie bei diesen Bildern, das ist völlig normal. Wenn sie bei Sea-Watch arbeiten, sagen sie, das ist mein Geschäft, wenn ich im Mittelmeer fahre. Ich versuche, Menschen zu retten. Da gibt es die herzerwärmendsten Geschichten, aber das ist alles nicht überraschend. Wenn wir als Touristen kommen, sind die Strände gesäubert. Sollen wir nicht sehen, gell? Ist auch unangenehm. Die offizielle Zahl heißt 5000 tote, angeschwemmte Leichen im Jahr an den südeuropäischen Küsten. Wenn ihr mit Sea-Watch oder anderen Flüchtlingsorganisationen wie Pro Asyl sprecht, die sagen, ja, das ist die offizielle Zahl. Die Dunkelziffer ist nicht zu ermitteln, weil die Boote, die im Mittelbereich, im großen Bereich des Mittelmeers sinken, sind die Leichen nicht angeschwemmt, die gehen unter. Also, die wahre Zahl der Getöteten ist falsche Wahl. Die wahre Zahl der Ertrunkenen ist nicht zu ermitteln. Offiziell sind es im Jahr 5000. Das sind alles Bilder von Toten. Wie reagiert die Rüstungsindustrie in Europa, wie reagiert sie weltweit auf das Elend der Flüchtlinge? Ich werde euch nacherzählen von Fällen, die wir bearbeiten werden im internationalen Waffenhandel. Ich bleibe jetzt noch einen Moment beim deutschen Waffenhandel. Die deutsch-französische Firma Airbus ist führend weltweit, mit anderen Firmen zusammen, aber in der Spitzengruppe derer, die Flüchtlingsabwehr betreibt. Nämlich der Bau von Hightech-Grenzsicherungszäunen, sogenannte Border Security. Und das ist noch ein sehr kleiner Zaun, das ist noch die Übergangsphase. Europa ist noch nicht abgeschottet, es gibt noch Öffnungsmöglichkeiten. Übrigens ist ein Foto aus Ceuta und Melilla, die zwei Enklaven in Marokko, spanischen Enklaven. Es gibt zwei Enklaven von Europa in Afrika, würden die Flüchtlinge, die Schwarzafrikaner hier von Marokko aus europäischen Boden erreichen, wären sie gerettet. Da oben aber, das sieht man schlecht, sind NATO-Stacheldrahtzäune. Die machen sich alles kaputt da oben, die Hände sind aufgerissen. Aber Europa spielt Golf dabei. Ja? Können wir uns nochmal unterhalten über die ungleiche Verteilung, über die ungerechte Weltwirtschaftsordnung, über eine Weltfriedensunordnung, die den reichen Industriestaaten dient und die Ausbeutung von Rohstoffländern in Afrika, in Asien und sonstigen Ländern. Ist nicht Thema heute, aber sei mal angedeutet. Hier sieht man schon, die Zäune werden besser, perfekter, im negativen Sinne. NATO-Stacheldraht, wer jemals mit den Händen dran gekommen ist, ist wie Rasierklingen. Wer da reinfasst, hat Schnittwunden ohne Ende und droht oben zu verbluten. Es sind zwei Zäune rund um Ceuta und Melilla gebaut. Wer also da drüber geht, ein Teil der Menschen schafft es tatsächlich rüberzukommen, ist aber dann sehr verletzt drüben. Ja, unten patrouillieren spanische Soldaten, die G36 Sturmgewehre in Eigenproduktion herstellen, also in Lizenz von Heckler. Wohin liefern wir Waffen? In der Gegenwart im Moment nach Ägypten, in den Irak, in die Türkei, in der Vergangenheit Afghanistan, Libyen, Iran, Somalia, Syrien. Flüchtlinge kommen im Moment aus Syrien, Afghanistan, Somalia, Irak, natürlich auch andere Länder, in der Vergangenheit Ägypten, Libyen, Iran, Türkei, Türkisch-Kurdistan sehr stark. Wer Waffen sät, wird Flüchtlinge ernten. Und sage bitte keine, ach wie schlimm, dass die Flüchtlinge hier sind und wir haben keinen Platz mehr und wo sollen wir die denn alle unterbringen? Im Gegenteil, macht die Grenzen auf für diese Menschen, denn sie fliehen vor dem Einsatz der Waffen, die wir, die Bundesrepublik Deutschland, genehmigt durch die Bundesregierung, geliefert von deutschen Rüstungsfirmen an die Diktatoren und Repressoren dieser Welt liefert. Schlecht zu sehen bei den Lichtverhältnissen, ich kann es erklären. Jetzt haben wir richtig NATO-Stacheldraht, x-fach geschützt, Überwachungstürme, Militärfahrzeuge, Drohnen überwacht, Militärsatelliten überwacht, hergestellt von Airbus. Der perfekte Grenzsicherungszaun Hightech, wo wird er gebaut im Moment? Rund um die Diktatur in Saudi-Arabien. Mehrere tausend Kilometer lang wird hier ein Grenzsicherungszaun errichtet. Die Saudis zahlen, die deutsche Bundespolizei bildet saudische Grenzschützer aus im Abfangen von Flüchtlingen in der Errichtung dieser Grenzsicherungszäune. Und das ist nur das Testmodell. Alles, was ich bis jetzt gesagt habe, ist Fakt. Jetzt kommt eine Prognose. Diese Prognose heißt, wenn ihr euch Nordafrika anschaut, Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten. Im Moment wird an der Südgrenze von Ägypten und an der Südgrenze von Libyen werden Grenzsicherungszäune errichtet. Wenn diese Grenzsicherungszäune in Marokko, Algerien, Tunesien noch sind, dann werden diese Menschen das Mittelmeer nicht mehr erreichen. Sie werden dann, Entschuldigung, verrecken an den Südgrenzen dieser fünf Staaten. Schon heute verenden mehr Menschen in der Sahara und südlich dieser fünf Länder, als sie auf dem Mittelmeer ertrinken. Das ist die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union, die Europa abschotten will. Diese Europäische Union hat den Friedensnobelpreis gewonnen. Mir wird speiübel. Es ist der führende Rüstungsexporteur der Welt, wenn man alle Länder zusammennimmt. Und es ist ein Kontinent, der sich abschottet gegen Flüchtlinge und die Perfektion der Grenzsicherungsanlagen im Moment ausbaut. Ich kann nur eine Forderung aufstellen, politisch, dieser Friedensnobelpreis muss der Europäischen Union wieder aberkannt werden. Was kann man tun? Wir haben 2011, und viele von euch sind mit dabei, die Kampagneaktion Aufschrei, Stopp den Waffenhandel gegründet. Nehmt euch die Flyer mit, klickt vier schönes Material, also wichtiges Material. Wenn ihr alles mitnehmen, alles kostenlos. Wir waren 40 Organisationen, 40, als wir uns gegründet haben, Wir fanden das schon ganz gut, weil 40 Organisationen der Friedens-, der Menschenrechtsbewegung, der Kirchen, der evangelischen, katholischen Kirche, sind viele. Wir sind inzwischen 140, für die ich spreche. 140 Organisationen, darunter Brot für die Welt, Miserio als humanitäre Hilfswerke, aber auch ATTAC als Globalisierungsverband und. Die Wucht dieser Stimme ist enorm. Unsere Forderung, Grenzen öffnen für Menschen, Grenzen schließen für Waffen, ist eine klare politische Botschaft in diese Republik hinein, die in der Bewegung breiten Widerhall findet. Wir sind 16 Organisationen, Trägerorganisationen und weit über 120 im Aktionsbündnis. Das ist wichtig, wenn man Kampagnen organisiert. Was wir erreicht haben, ist ein Meinungsbild zu fordern, Forschung. Was wir erreicht haben, ist Stimmung zu erzeugen. Es gibt Umfragen, zum Beispiel eine Emnet-Umfrage repräsentativ, die besagt, 83% der Deutschen fordern einen völligen Stopp des Waffenhandels. 83. Eine unglaubliche Zahl. Aber was die Bundesregierung macht, ist das exakte Gegenteil davon. Die anderen 13% haben Macht und Einfluss im Bundestag und im Bundessicherheitsrat. Und jetzt wird es richtig spannend. 7 Jahre nach Gründung von Aktion Aufschrei und einem unglaublichen Erfolgskonzept von Aktion Aufschrei sage ich, es reicht nicht, 83% der Deutschen hinter uns zu bringen. Unser Einfluss ist nicht groß genug. Und da, wo wir geschafft haben, gewisse Restriktionen durchzusetzen, reagiert die Rüstungsindustrie mit Auslandsverlagerung. Die sagen sich jetzt, naja, Deutschland, das ist ein bisschen schwierig geworden jetzt. Die Gesetze werden verschärft, der Kleinwaffenhandel soll reduziert werden. Munition ist doch in Deutschland nicht alles erlaubt. Wir gehen ins Ausland. Wenn ihr euch, hat Ausbild Nassau erstellt, Munitionsstudie, also von Witz in Hamburg, Rheinmetall Defense, die Übersicht. Und wenn ihr dann hingeht, wo produziert wird, dann stellt ihr zum Beispiel fest, bei RWM in Italien beispielsweise oder ein Beispiel zu nennen, bei Denel, einem Joint Venture in Südafrika. Wer den Film gesehen hat, Bomben für die Welt, der vor wenigen Wochen im Staatsfernsehen lief, gut, der weiß, was los ist. Die Firma Rheinmetall Düsseldorf hat gesagt, die Restriktionen in Deutschland sind jetzt schon zu hoch. Obwohl wir Nummer 4 sind bei den Großwaffenexporteuren, im Übrigen Nummer 3 bei den Kleinwaffenexporteuren, da wir die höchsten Opferzahlen sind. Nummer 3. Übrigens da nach den USA, Italien und Deutschland. Italiens Beretta. So, was hat Rheinmetall gemacht? Sie haben in Italien ein Tochterunternehmen gegründet, und zwar auf Sardinien, und produzieren dort die Bomben, die sie exportieren nach Saudi-Arabien, die eingesetzt werden im Jemenkrieg zum Beschuss von Militärs und Zivilisten im Jemen. Da sterben Menschen. Und sie haben sich ein Ziel gesetzt und sie sind nahe dran. Sie wollen 39 Munitionsfabriken weltweit bauen. Die meisten stehen schon und die anderen sind geplant oder gebaut. 39 weltweit. Und jetzt müssen wir eine Konsequenz vorziehen. Das ist ein Beispiel von ganz vielen Beispielen. Wir müssen unseren Widerstand internationalisieren. Wir müssen auch vernetzt arbeiten. Wir müssen nicht länger diesen Blick haben, Aktion Aufschrei, Deutschland, Erfolgsmodell, wie toll. Ja, das stimmt. Erfolgsmodell, wie toll, das stimmt. Das ist wirklich eine klasse Kampagne. Das ist wirklich, es macht wahnsinnig Spaß, wie Menschen von euch zusammenzuarbeiten, auf die Straße zu gehen, im Werk, vorm Werk zu blockieren, als kritische Aktionäre, Rheinmetall zum Beispiel, sehr stark, reinzugehen in die Firma. Das ist ein Teil des Ansatzes, den wir pflegen müssen. Aber wir müssen unseren Widerstand weltweit vernetzen. Wir haben vor wenigen Tagen, und ich spreche wirklich vor Tagen, jetzt offiziell ins Weltgesetz eine Kampagne, sie nennt sich Global Net Stop the Arms Trade. Warum? Erstens aus der Kenntnis heraus, nicht nur deutsche, auch britische, auch französische, auch russische, auch chinesische Firmen suchen sich in der Produktion das Land, wo die Restriktion für den Export am geringsten ist. Sie verlagern. Wir müssen uns vernetzen und einen weltweiten Widerstand organisieren. Ist fertig bei dir?